Business as usual so weitermachen wie bisher, ist keine Option. Klimakrise spitzt sich zu und das wird richtig, richtig teuer. Und da kreative neue Lösungsansätze zu finden und der Politik zu erklären, macht doch endlich diese theoretische Debatte um nachhaltiges Finanzwesen, macht das doch mal an einem konkreten Beispiel klar. Hebelt mit dem wenigen öffentlichen Geld, was da ist, mehrere Euros privates Finanzkapital und alles zusammen hilft dabei, vor allen Dingen auch sozial Schwachen, ein Angebot zu machen, wie sie in dieser Zeit jetzt ihr Haus saniert bekommen und eine neue Heizung eingebaut bekommen.
Herzlich willkommen bei Zukunftsfähig, eurem Podcast für eine nachhaltige globale Gesellschaft. Ich bin Christian Marquardt und arbeite in der Kommunikation der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Germanwatch. Ebenfalls mit dabei ist heute wieder meine Kollegin und Co-Moderatorin Daniela Baum aus dem Bildungsbereich von Germanwatch. Hallo Dani.
Hallo Christian. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder mit dir zusammen moderieren kann. In der letzten Folge haben wir ja angefangen, mit unserem Kollegen Kai Bergmann über die Wärmewende zu sprechen. Ihr habt ihn gerade im Einspieler gehört. Kai ist bei Germanwatch Experte für deutsche Klimapolitik und beschäftigt sich gerade intensiv damit, wie im deutschen Gebäudesektor CO2 eingespart werden kann. Im Gespräch hat er uns erklärt, dass es insbesondere die unsanierten Ein- und Zweifamilienhäuser sind, die vor der ersten Wärmeschutzverordnung 1977 gebaut wurden, die am schlechtesten gedämmt sind. Hier ist also das Einsparpotenzial am größten. Nach einer Hochrechnung handelt es sich dabei um immerhin rund 6,4 Millionen Häuser, also gar nicht mal so wenige.
Für die Wärmewende wäre es also extrem wichtig, dass alle, die ein solches Haus besitzen, den Einbau einer Wärmepumpe und die energetische Teilsanierung auch finanziell stemmen können. Aber das ist leider nicht immer der Fall. In der letzten Folge haben wir mit Kai darüber gesprochen, was die Politik bislang versucht hat, um EigenheimbesitzerInnen finanziell zu unterstützen und warum das in vielen Fällen einfach noch nicht ausreicht. Hört euch doch die Folge unbedingt nochmal an, wenn ihr das bislang nicht geschafft habt.
Heute hört ihr Teil 2 unseres Gesprächs mit Kai. Darin stellt er uns ein spannendes Finanzierungsmodell vor, bei dem Energiedienstleister zum Dreh- und Angelpunkt einer fairen Wärmewende werden. Viel Spaß beim Zuhören.
Kai, du hast schon angesprochen, für eine sozial gerechte Wärmewende brauchen wir innovative Lösungsansätze. Ein solches Modell hast du und haben wir bei Germanwatch entworfen. Stell uns doch mal vor, wie dieses Modell genau funktioniert und was die Idee dahinter ist.
Gerne. Es gibt in der deutschen Energiedienstleistungswirtschaft, also Unternehmen, die Energiedienstleistungen am Gebäude machen, das sogenannte Energieeinspar-Contracting. Es ist im Grunde nichts anderes, als dass man einen Kontrakt, einen Vertrag schließt, wo im Vornherein festgelegt wird, ich als beauftragender Kunde zahle für die Energiedienstleistung und der Energiedienstleister ist verpflichtet und stellt sicher, dass tatsächlich hinterher eine Energieeinsparung am Gebäude tatsächlich erfolgt. Und aus der Energieeinsparung und den weniger werdenden Energiekosten refinanziert sich das Ganze. Wir kennen dieses Energieeinspar-Contracting vielfach auf so einer kommunalen Ebene, wo Kommunen, die auch nicht einfach mal so vermögend sind, um ein kommunales Gebäude, ein Rathaus oder eine Klinik aus der Tasche die Erneuerung zu bezahlen, gibt es viele Beispiele, wo dann ein Energiedienstleister durch ein Energiespar-Contracting-Modell die Modernisierung dieser Gebäude vorgenommen hat für die Kommunen und die eingesparten Energiekosten, die ich eigentlich hätte, wenn ich nichts verändert hätte, und jetzt eben halt weniger Zahl über die nächsten Jahre refinanzieren das ganze Geld, was durch Kredite aufgenommen werden sollte. Was heißt das jetzt übertragen auf die Diskussion, die wir gerade führen, von einem Eigenheimbesitzer? Ich versuche es mal an einem Beispiel klarzumachen. Mein Vater besitzt eine Immobilie, die 1974, also vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung, gebaut worden ist. Ein sehr großes Einfamilienhaus, was seitdem es gebaut worden ist, nicht mehr groß bautechnisch angefasst worden ist. Das heißt, es verbraucht sehr viel Energie in Form von, bei Wärme, Heizöl, das er jährlich kaufen muss. Und dieses Heizöl würde jetzt über die nächsten Jahre extrem teuer werden, weil der Kohlendioxidausstoß, CO2-Preis, über die nächsten Jahre ansteigt und damit von Jahr zu Jahr er höhere Wärmekosten hätte. Mein Vater ist Rentner, hat also derzeit überhaupt nicht das Geld, zusätzliches Einkommen oder große Vermögenswerte, mit denen er bei einer Bank derzeit einen Kredit bekommen würde für eine Investition, ich sag mal im 100.000-stelligen Bereich. Ich habe das mal durchgerechnet, ich glaube, wir bräuchten 85.000, um dieses Haus mit einer anderen Heizung, mit einer Wärmepumpe auszustatten. Und damit die wirklich effizient von Monat zu Monat arbeitet, müsste man sie ergänzen um eine PV-Anlage und ein paar Zwischendecken, vielleicht mal das ein oder andere Fenster austauschen im Gebäude von meinem Vater. Dann würde er diese Investition, die er jetzt tätigt, über Jahre würde sie sich auszahlen durch niedrigere Energiekosten. Er hätte den Sachwert des Hauses gesteigert, also bei Wiederverkauf wäre es viel mehr wert. Er hätte eine moderne Nutzung von Sonnenstrom, die eine Wärmepumpe für die Wärmeversorgung organisiert. Und er hätte durch die Energieeffizienzmaßnahme und diese effizient laufende Wärmepumpe und sogar durch PV-Strom, den er selbst erzeugt und in den Sommermonaten einspeisen kann und sogar noch Geld dran verdient, hätte er von seinen Kosten eine solche Reduzierung, dass sich dieser aufgenommene Kredit sehr schnell amortisiert. Aber mein Vater kann diesen 85.000 Kredit derzeit nicht aufnehmen. Und jetzt kommt das Contracting-Modell, wo ein Energiedienstleister sagt, ich komme eventuell an das Geld in Zusammenarbeit mit dem privaten Finanzsektor. Ich trage das Risiko, dass ich dein Haus modernisiere. Und du sicherst mir nur zu, dass du die nächsten, ich sage mal jetzt langgestreckt 30 Jahre, die Wärmekosten zahlst, die du jetzt aktuell hast. Es gibt keine Preissteigerung im System. Es gibt einen Wärmekostenfestpreis. Du schließt mit mir einen sogenannten Wärmeliefervertrag. Ich sichere dir zu, dass dein Haus deinen Wünschen entsprechend Strom bezieht, Wärme bezieht, nach deinem Lebensstandard, den du gewohnt bist. Und der Durchschnitt der letzten 3 Jahre, die du an Wärmekosten hattest, der bleibt einfach gleich für die nächsten Jahre. Das heißt, du bist nicht bedroht von den Kostensteigerungen, die mit der CO2-Bepreisung zusammenhängen, vor allen Dingen mit dieser enormen Unsicherheit. Ich meine, wovon reden wir hier? Wir reden auch von einem geopolitischen, sicherheitspolitischen Thema. Wir waren über Jahrzehnte jetzt abhängig von Russland, weil dieses Russland jetzt seine Nachbarländer überfällt, wollen wir von dort kein Öl und Gas mehr beziehen, kaufen es jetzt aber stattdessen in der arabischen Welt ein. Das heißt, wir sind auch abhängig von diesen globalen fossilen Märkten. Und was mein Vater hier jetzt angeboten wird, ist Energieautarkie seines Hauses zu dem Wärmekostenfestpreis.
Das heißt, wenn ich nochmal nachfragen darf, auch wenn so ein Contracting über 30 Jahre laufen würde, würde das bedeuten, ich zahle konstant 30 Jahre lang weiter dieselben Energiepreise wie in den letzten 3 Jahren im Durchschnitt. Das würde sich nicht verändern, egal wie hoch der CO2-Preis weiterhin steigt.
Genau, also im Grunde genommen müsste nur sichergestellt sein, dass jetzt in diesem konkreten Beispiel, ich habe jetzt extra mal ein Beispiel gewählt, wo wir einen alten Menschen haben, der in so einem Haus wohnt, ganz alleine, aber ich bin der Erbe, ich und meine Geschwister. Und wir müssten natürlich in diesen Wärmeliefervertrag weiter einzahlen. Also müssten entweder sagen, wenn wir das Haus übernehmen, ich bin viel vermögender und habe viel mehr Einkommen als mein Vater, ich löse mich jetzt schneller aus dieser vertraglichen Verpflichtung, oder sag eben halt, nee, was mein Vater damals gemacht hat, alles gut, ich zahle einfach diesen Wärmekostenfestpreis weiter. Und wie sieht das jetzt auf der unternehmerischen Seite aus? Also der Energiedienstleister geht erstmal in ein volles Risiko. Er würde vom privaten Finanzmarkt diesen hohen Investitionskosten mitbringen durch einen zinsvergünstigten Kredit, den er dort aufnimmt, führt die Modernisierungsmaßnahme durch und dadurch, dass die tatsächlichen Wärmekosten sich reduzieren durch die Modernisierungsmaßnahme, hat er durch den Wärmekostenfestpreis die Möglichkeit, den Kredit zu tilgen, die Schuld abzutragen. Und gleichzeitig eine Gewinnmarge, die er natürlich als Unternehmer braucht, für sich sicherzustellen. Also nochmal zum Vergleich, wenn ich einen Eigentümer habe, der das alles selbst leisten kann, der nicht das Problem hat, dass er keine Kredite bekommt, der würde natürlich logischerweise das vertraglich mit seiner Hausbank alles selbst erledigen und würde dann selber von dieser Amortisation irgendwann profitieren und ab einem bestimmten Zeitpunkt von diesen niedrigeren Kosten, natürlich nur die niedrigen Kosten zahlen, aber er muss ja auch den Kredit tilgen. Und hier versucht man eben halt nur Menschen, die eben halt überhaupt keine Möglichkeiten haben, bei ihrer privaten Bank durch dieses Contracting-Modell einen Kontraktor, einen Energiedienstleister an die Seite zu stellen, der sich sozusagen für die Rundumversorgung dieser Baustelle kümmert, das Geld mitbringt und nur als Zusicherung erwartet, dass dieser Wärmeliefervertrag geschlossen wird. Und innerhalb des Wärmeliefervertrags muss natürlich ausgeschlossen werden, dass durch sogenanntes falsches Verbraucherhalten, also mein Vater würde jetzt unabhängig von der Modernisierungsmaßnahme anfangen, in jedem Winter alle Türen und Fenster zu öffnen. Das würde natürlich dann nicht diese Energieeinsparung mit sich bringen, die sich alle erhoffen von dem Modell. Das muss natürlich im Wärmeliefervertrag geregelt sein, sozusagen, ne? Dass entsprechend der modernen Anlage dann dieses Haus sozusagen mit Wärme versorgt wird und ich nicht dann anfange, damit rumzuasen mit der Wärmeenergie. Aber dann ist im Grunde genommen sichergestellt, dass auch der Geldgeber, hier der private Finanzmarkt, im Grunde genommen am Ende sein langfristig angelegtes Geld in dieses Produkt auch wieder zurückbekommt, was sein Interesse ist. Jetzt fragt man sich, okay, wenn das doch so einfach ist, warum ist das kein Selbstläufer? Das ist natürlich deshalb kein Selbstläufer, weil in diesem ganzen Modell liegen natürlich auch gewisse Risiken. Ich wähle mal ein anderes Beispiel. Statt meines Vaters ist es ein junger Familienvater, der eine junge Familie hat, der sich den Traum eines eigenen Hauses dadurch realisiert hat, dass er ein altes Gebäude, was nicht so teuer ist wie ein Neubau, durch einen Kredit angeschafft hat. Und die Familie lebt da jetzt drin und ist super glücklich, weil das jährliche Haushaltseinkommen reicht eben halt aus, um dieses Haus mitzufinanzieren und darin zu wohnen. Jetzt soll diese Familie auf einmal eine hohe Investitionssumme zusätzlich stemmen, um dieses Haus zu modernisieren. Wenn wir dieses Lösungspaket eines Wärmekostenfestpreises hier anwenden, dann besteht zum Beispiel das Lebensrisiko, dass dieser Familienvater, obwohl seine monatliche Belastung mit der Modernisierung des Hauses überhaupt nicht größer geworden ist, weil er zahlt ja die Wärmekosten einfach weiter, die er auch im alten Haus hatte, besteht das Lebensrisiko, dass er zum Beispiel arbeitslos wird. Und dann bricht auf einmal dieses Finanzierungsmodell irgendwie zusammen, weil der Energiedienstleister ein Risiko hat, dass auf einmal da ein Ausfall im Wärmeliefervertrag des Beziehers sozusagen da ist und er auf einmal in der Kreide steht beim privaten Finanzgeber und er monatlich weiter tilgen muss, obwohl der gar nicht auf der Gegenseite. So. Und um solche Leistungsstörungen, solche Risiken abzusichern, bräuchte es die Bereitschaft. Und das hat dann viel mit Risikobewertung zu tun. Lohnt sich das? Ist das effizient? Da kann ich gleich noch was zu sagen. Bräuchte es die Bereitschaft einer sogenannten Ausfallbürgschaft von Seiten der öffentlichen Hand? Also das muss man jetzt noch ergänzen im Modell. Es bräuchte die Zusage zum Beispiel des Bundeshaushaltgebers zu sagen, ich habe hier ein Förderprogramm. Ich kann damit mit den 19 Milliarden, wir sprachen vorhin drüber, ungefähr 211.000 Wohnungen jetzt komplett klimaneutral stellen, wenn es eben halt diese alten Häuser sind, die an keine Netze angeschlossen werden. Aber eben halt auch nur die 211.000 Gebäude. Oder aber ich ein Teil davon, und dann muss man eben halt schauen, von wie viel Risikoausfallen sprechen wir hier, halte ich vor, was ich vielleicht gar nicht verausgaben muss, weil das Risiko nicht eintritt. Aber falls eine Leistungsstörung, ein Risiko eintritt, bürge ich für dieses Geschäft im Rahmen des Contracting-Modells zwischen privaten Finanzmarkt, Energiedienstleister und eben halt den Eigenheimbesitzer. Und ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt. Es gab Workshops auch im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, wo wir uns mal angeschaut haben, wie ist das eigentlich mit Krediten derzeit? Unser ganzes Leben besteht ja häufig aus Krediten für einen Autokauf oder so. Wie ist eigentlich die Rückzahlungsquote? Und die ist eigentlich sehr gut. Also man mag das gar nicht glauben. Auch die kleinen Konsumkredite, also wirklich Kleinstkredite durch Überziehung meines Kontos, wovon ich mir einen Laptop kaufe oder so, oder auch andere existenziellere Dinge, Kleinanschaffungen tätige, die Ausfallquoten sind überhaupt nicht hoch. Jetzt kann man natürlich sagen oder könnte man mir vorhalten, ja, aber es hat sich vielleicht durch Corona und durch die extremen Inflationszeiten jetzt geändert. Also das heißt, alles ist teurer geworden. Vielleicht ist jetzt auch bei den sozial Schwachen, bei den vulnerablen Bevölkerungsgruppen das Geld doch nicht mehr so da, dass diese Rückzahlverpflichtung 1:1 wieder geleistet werden und dass diese Ausfallquote höher ist. Aber wir haben das tatsächlich mit der Finanzmarktbranche uns genauer angeschaut und es gibt die hohe Bereitschaft, also ich spreche jetzt hier nicht von irgendwelchen amerikanischen Börsenunternehmen und Banken, die alles Mögliche für Gewinn machen wollen, also irgendwelche Heuschrecken, sondern ich spreche hier wirklich von LBS, also die ganzen Bausparkassen und Bauspardarlehensgeber, die im Grunde genommen uns überhaupt erst ermöglicht haben, so viel Ein- und Zweifamilienhäuser zu besitzen. Die sagen, das ist ein Modell, das funktioniert und wir geben dafür unseren Namen. Also ich spreche hier gerade von Baufinanzierungsmodellen, die auch wissenschaftlich untersucht worden ist, wo es Positionspapiere der Finanzbranche, der Energiedienstleister gibt, die wir zum Teil mit befördert haben und wo wir eben halt unsere Idee eines Wärmekostenfestpreis mit durchgesprochen haben. Das Einzige, was eben halt funktionieren muss, ist jetzt die Haushaltsgesetzgeber im Grunde genommen, also die Parlamentarier in den einzelnen Fraktionen von diesem Modell zu überzeugen. Warum denkt ihr immer nur an öffentliches Geld, wenn es darum geht, sozial Schwache zu unterstützen? Können wir nicht auch solche innovativen neuen Finanzmodelle denken? Und wir kommen ja gleich wahrscheinlich noch auf diese Fragen, wie geht's denn jetzt weiter? Wie kann man aus dieser ganzen Diskussion, auch aus dieser gewissen, ich will ja sagen, also es ist ja kein Aufbruch, keine Euphorie zu spüren, sondern dadurch, dass alle das immer als so eine Kosten- und schwierigen Debatten framen, muss man jetzt ja irgendwie wieder ein Anschubsen geben. Ihr habt das auch so schön genannt in dem Podcast, die Wärmewende wieder anschubsen. Und wie geht das eigentlich? Welche Ideen haben wir dazu? Das muss jetzt gelingen.
Vielleicht noch eine Rückfrage dazu, die mir gerade gekommen ist. Und dann können wir dazu kommen, wie es jetzt weitergeht. Ist das denn, wenn wir sagen, das Risiko trägt in letzter Instanz dann die öffentliche Hand oder da entsteht eine Bürgschaft durch öffentliche Gelder, wenn das dann ein Modell wäre, das kommt und dann auch für HausbesitzerInnen klar ist, okay, im Zweifel, wenn ich den Kredit nicht mehr bedienen könnte oder wenn ich mir die gleichbleibenden Heizkosten nicht mehr leisten könnte, würde das mit öffentlichen Geldern gedeckt werden? Würde dann nicht auch die Risikobereitschaft steigen, bei HausbesitzerInnen solche Verträge einzugehen, selbst wenn sie sich das nicht leisten könnten?
Ja, genau. Also das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille. Was wir nicht schaffen dürfen, sind neue Risikoblasen sozusagen. Also Akteure, die jetzt denken, im letzten Fall zahlt doch wieder der Steuerzahler und wird alles aufgefangen durch staatliche Gelder. Und im Grunde genommen ist es ja Steuerzahlergeld. Und ich gehe jetzt enorme Risiken ein auf der einen oder anderen Seite. Also wir haben ja mehrere Beteiligte, die Finanzmarktbranche, den Energiedienstleister oder eben halt den Eigenheimbesitzer, der jetzt versucht, trickreich an dieses Geld zu kommen, obwohl er weiß, wahrscheinlich wird mich irgend so ein Risiko treffen und dann bricht das Ganze in sich zusammen. Aber ist ja kein Ding, weil letztendlich zahlt der Steuerzahler. Das ist die hohe Kunst, diese Modelle. Und deshalb war mir so wichtig, eben darauf hinzuweisen, dass es dazu ganze Positionspapiere und Ausarbeitungen gibt, so zu stricken, dass hier niemand übervorteilt wird und vor allen Dingen nicht die Allgemeinheit. Also was nicht passieren darf, ist, dass wir wieder neue Immobilienblasen generieren und irgendwann gehen ganze Bankhäuser unter und dann wird uns wieder erzählt, diese Bankhäuser müssen gerettet werden durch Steuerzahlergeld. Aber diese Wildwest-Logik und das, was damals mit der großen, mit dem großen Finanzcrash in Amerika passiert ist, das ist ja alles im Grunde genommen adaptiert und in diesen Vorschlägen und in den Positionspapieren, die ausgearbeitet worden sind, so runtergebrochen worden, dass gerade, und deshalb nochmal diese Werf für diese Contracting-Modelle und die Erfahrung, die man damit schon gesammelt hat, dass diese Contracting-Modelle funktionieren und dass die Rahmengesetzgebung, die solche Contracting-Modelle dann ermöglicht, genau solchen Wildwuchs und Überrisiken sozusagen nicht zulässt. Also das ist alles politisch steuerbar in den Regelungen.
Wenn du eine Prognose wagen würdest, jetzt ganz konkret bezüglich dieses Konzeptes, was wir hier bei Germanwatch ausgearbeitet haben, was meinst du, wie lange du da noch dicke Bretter bohren musst, bis das Realität wird, bis das in die Umsetzung gehen kann?
Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich habe zwei große Mitstreiter. Das eine ist die Klimakrise und das andere ist das Recht. Was nämlich viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben, was aber zu dem kompletten Bild dazugehört. Also zum einen erleben wir gerade, viele nennen das ein New Normal, aber das ist kein New Normal. Was wir gerade erleben, ist ein stetiger Wandel von Zuspitzung von Extremwetterereignissen. Und das wird nicht abbrechen. Im Gegenteil, wenn wir jetzt klimapolitisch nicht vorankommen, wenn der Gebäudesektor so lang mit den Gesetzen, die wir jetzt haben, mit den Maßnahmen vor sich hin plätschert, nicht in Gang kommt, die Beschleunigung dieses Wandels, dann wird diese Klimakrise zunehmen und unsere Gesellschaft sozial weiter unter Druck geraten. Das heißt, das merken aber natürlich auch die Politiker, so dass da Fragen an sie gestellt werden. Die werden zunehmen, die werden auch durch wahrscheinlich mehr Bevölkerungsteile wieder zunehmen. Durch unsere BNE-Arbeit, politischer Handabdruck, werden mehr Menschen diese Fragen irgendwann stellen. Das ist das eine. Also die Klimakrise wird durch diese schwache und langsame Politik nicht eingedämmt werden können. Und deshalb wird der Handlungsdruck von daher bleiben. Und Politiker fragen dann nach Lösungsmöglichkeiten. Das andere ist das Recht. Wir erleben gerade gleichzeitig ein Parlament, was an dem Klimaschutzgesetz in Deutschland, wo alle diese Ziele verankert sind, die wir erfüllen müssen, anfangen dran rumzuschrauben, weil sie selber merken, mit den beschlossenen Maßnahmen sind wir vielleicht nicht ganz so schnell, wie uns das Klimaschutzgesetz das Recht vorgibt. Und vielleicht drehen wir einfach an diesem Klimaschutzgesetz ein bisschen, um uns ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen. Dabei passiert eines, was uns so schnell passiert in unserer heutigen modernen Zeit. Wir denken nur national. Viele Politikwissenschaftler nennen das schon seit 8 Jahrzehnten nationalistischen Methodismus. Wir sind so geprägt von der Sicht auf diese Welt in Einteilung in Nationalstaaten, dass wir immer glauben, wir haben alles noch in der nationalstaatlichen Hand, haben wir aber nicht. Gerade das ganze Klimarecht ist ein internationales Recht, ist ein Völkerrechtsregime, was uns Verpflichtungen auferlegt. Und wir haben die Besonderheit EU. Und es gibt für bestimmte Sektoren wie Verkehr und Gebäude Vorgaben, die Deutschland europarechtlich eingegangen ist, die uns dazu zwingen, im Gebäude- und Verkehrssektor europarechtlich schneller zu sein. Das heißt, wir können an unseren nationalen Gesetzen so viel rumstricken, wie wir wollen. Wir sind nach der sogenannten EU-Klimaschutzverordnung verpflichtet, bestimmte Jahresziele in den Bereichen Verkehr und Gebäude einzuhalten. Wenn das nicht passiert, wie in den Vorgängerregierungen, dann müssen wir zum Beispiel für bestimmte Perioden, das war 2013 bis 2020 so, da haben wir europäische Ziele gerissen, weil wir zu langsam waren in unserer Energiepolitik in den Vorgängerregierungen. Und dann passiert Folgendes, da muss ein Staatssekretär heute, Herr Sven Giegold, Verträge unterzeichnen, wo er sogenannte Emissionszertifikate zukauft aus anderen Ländern wie Bulgarien und andere Ostblockländer, damit Deutschland den Nachweis auf europäischer Ebene führen kann, ja, wir haben domestic, also inländisch, nicht so viel reduziert, aber ich habe jetzt Zertifikate gekauft, damit kaufe ich mich jetzt frei. Die Frage ist, gelingt das zukünftig noch? Und da sagt mir das Umweltbundesamt in der Projektion, wie schnell wir im Verkehrs- und Gebäudesektor mit den bis jetzt beschlossenen Maßnahmen reduzieren, wir werden unsere Gebäudeziele und Verkehrsziele reißen in der neuen Periode 2021 bis 2025. Der Staatssekretär, den ich ihm nannte, hat am Freitag gepostet, das war der schwärzeste Tag meiner Amtszeit. Ich muss hier diese Verträge unterzeichnen, weil wir unsere Klimaschutzziele nicht eingehalten haben. Sowas darf nie wieder passieren. Aber das Uber sagt ihm gerade, das wird aber passieren, weil wir zu langsam sind mit den beschlossenen Maßnahmen, weil ihr zu wenig saniert, weil ihr gerade auf europäischer Ebene dabei seid, die Mindesteffizienzstandards für Gebäude im Altbaubestand nicht mit durchsetzen zu wollen. Das heißt, wir werden unsere Klimaziele reißen und dann muss Deutschland für diese Zeit bis 2025, in denen sie nachweisbar ihre Klimaziele nicht erreicht hat, nach der EU-Klimaschutzverordnung, neue Zertifikate zu kaufen. Fragezeichen, wird es die geben und zu welchem Preis? Nach der neuen EU-Klimaschutzverordnung sind selbst Länder, die bisher Zertifikate übrig hatten, die sie uns für wenig Geld verkauft haben, selber verpflichtet, Klimaschutzziele einzuhalten. Das heißt, wir wetten gerade darauf, dass irgendwelchen anderen europäischen Länder ihre Ziele übererfüllen, dann wenige Zertifikate übrig haben, die Deutschland wieder kaufen kann, die sie uns dann aber für Milliardenbeträge, wir sprechen wahrscheinlich von Beträgen zwischen 7,5 oder 30 Milliarden, die wir aufwenden müssen, wenn die Projektionen des Umweltbundesamts stimmen und wir unsere Ziele im Gebäudebereich und Verkehrsbereich reißen werden. Oder aber es gibt diese Zertifikate gar nicht, weil Länder wie Bulgarien und sonstige osteuropäische Länder, die in der EU sind, ihre Ziele gar nicht übererfüllen, was auch sehr unwahrscheinlich ist. Dann gibt es keine Zertifikate zum Zukaufen und dann muss die EU Deutschland wegen Nichterreichung seiner Ziele Strafzahlungen auferlegen. Und dabei orientiert man sich wieder an möglichen Zertifikatepreisen. Das wird dann nämlich noch teurer. Und das wissen viele Parlamentarier noch nicht. Das muss ich Ihnen als Experte immer wieder mit auf den Tisch legen. Business as usual, so weitermachen wie bisher, ist keine Option. Klimakrise spitzt sich zu und das wird richtig, richtig teuer. Und erklärt bitte den Steuerzahlern, dass ihr Steuergeld rausschmeißt in Milliardenhöhe für nichts. Für ein Stück Papier. Ja,
allein der hier zuzuhören frustriert einen, also es zieht einem schon richtig die Laune runter, weil man sich denkt, ja toll, dieses Geld könnte man natürlich für ein neues Wirtschaftswunder verwenden und nicht im Grunde genommen seine Strafe abzubezahlen.
Genau, und deshalb ich erzähle das ja nur so dramatisch, weil ich das genauso den Parlamentariern ins Gewissen schreibe und sage, wollen Sie dafür nachher verantwortlich sein oder wollen Sie das Geld nicht lieber in ein neues Wirtschaftswunder stecken, wo wir alle so von profitieren würden. Das ist die Sachlage, wie ich sie sehe, wie die Experten, mit denen ich mich umgebe, die im Klimaschutzbereich unterwegs sind, es sehen und wo wir ein System, nämlich die Politik, die leider immer wieder in ihre Machtlogiken verfällt und sich deshalb von diesen Sachthemen so weit wegentwickelt, aufschlauen müssen und sagen, trifft kluge Entscheidungen. Und je mehr aus der Bevölkerung in einer Demokratie uns dabei helfen, umso einfacher wird es für auch die Politiker zu sagen, in ihrer Logik nach, was bringt mich eigentlich laut einer Machtlogik das nächste Mal wieder in die Regierung, zu sagen, das will die Mehrheit, dann mache ich das jetzt auch.
Kai, ich habe noch mal eine Frage zu deinem Vater. Konntest du den dann schon überzeugen von deiner Idee? Wäre der dann mit an Bord?
Bei meinem Vater ist es gerade so, das ist auch ein Thema, was man für diese Wärmewende auch noch mal in den Blick holen könnte, aber politisch auch ein bisschen verbrannt ist, dass mein Vater sich natürlich die Frage stellt, soll ich das machen, dieses Einfamilienhaus, was eigentlich zwei Familien beherbergen kann, weil die Wohnung oben ausgebaut ist, ich als Alleinstehender auf diesen fast 180 Quadratmetern, macht das Sinn? Also aus so einem, nicht aufgrund irgendeiner Verzichtsdebatte, sondern wirklich, dass er sich die Frage stellt, ist es für mich als 80-Jähriger jetzt nicht langsam angezeigt, dieses Haus zu verkaufen? Und dann soll sich der neue Käufer möglichst damit auseinandersetzen. Weil das eine sehr persönliche Frage ist, möchte ich auch gerne persönlich auf diesen Punkt eingehen. Das Schöne ist, dass mein Vater nebenan einen Sanitärunternehmer wohnen hat, dessen Schwager sogar interessiert wäre an dem Haus. Und ich bin mir sehr sicher, die sind mittlerweile so fit, dass mein Vater wahrscheinlich das Problem hätte, wenn er es jetzt verkauft, sie eben ein Stück weit auch vorhalten würden. Ja, aber dieses Haus muss ich ja jetzt modernisieren und das würde dann natürlich den Kaufpreis ein Stück weit für meinen Vater mindern. Das hat er aber mittlerweile verstanden, dass er sagt, wahrscheinlich werde ich mit diesem alten Haus nach der heutigen Gesetzeslage nicht mehr den großen Riss machen wie vor 5 Jahren, weil das Haus einfach in einem Zustand ist, wo ich natürlich akzeptieren muss, wo ich auch, wenn ich es jetzt halten wollen würde, sehe, ich müsste da jetzt Geld reinstecken. Und das muss jetzt derjenige, der dieses Haus weiter haben möchte, weil ich mich einfach verkleinern möchte, weil ich gar nicht mehr diesen Riesengarten, dieses Riesengrundstück und dieses Riesenhaus weiter beherbergen möchte, muss ich mir dann natürlich vom neuen Käufer auch ein Stück weit vorhalten lassen, dass er das Haus jetzt gerne kauft, aber eben halt auch modernisieren muss. Das so als tatsächliche konkrete Frage. Also mein Vater hat das alles verstanden. Das Schöne ist, es gibt mittlerweile, da möchte ich gerne in diesem Podcast super gerne darauf hinweisen, wir haben uns zu zweit vor den Rechner gesetzt und es gibt unter co2-online.de ein total tolles digitales Tool, was ich jedem empfehlen würde, der sich das erste Mal vielleicht als Eigenheimbesitzer, als Mieter mit diesem Thema auseinandersetzt. Da kann man nämlich sein Gebäude einfach auf sein Gebäude bezogen alle Daten reingeben und dann rechnet einen das System aus, je nach Wunsch, was ich modernisieren möchte, wie viel Geld ich aufnehmen möchte, wie viel Geld ich selber habe, was ich, damit zum Beispiel eine Wärmepumpe dort eingebaut werden kann, für eine Investition tätigen müsste und was ich an Veränderungen am Gebäude vornehmen müsste. Und da ist ja mit vielen Mythen aufgeräumt worden. Ich muss eben nicht ganze Fußbodenheizung einbauen oder so ein Scheiß. Manchmal reicht es einfach, in einem Gebäude, in einem Raum in einen etwas größeren Heizkörper einzubauen. Und ich muss nicht in allen Räumen eine Fußbodenheizung haben oder so, sondern es reicht manchmal aus, Fenster zu isolieren, manchmal eine Zwischendecke zu isolieren, manchmal eben halt einen Heizkörper auszutauschen. Und dann läuft eine Wärmepumpe auch im Winter mit einem hohen Effizienzgrad. So. Und das kann man alles schön an diesem CO2-Online-Rechner sich selber mal durchrechnen lassen. Und dann kriegt man ganz viele Antworten darauf, was man jetzt mit seinem Gebäude tun könnte und wie das finanziell gestalten würde. Und dann braucht man natürlich dann die finanziellen Angebote, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Kann ich das mit den öffentlichen Förderprogrammen und meiner Privatbank so machen? Oder brauche es eben halt noch ein zusätzliches Lösungstool, was ich gerade versuche, der Politik zu verkaufen?
Das ist schon mal ein super Tipp. Diesen Link zu CO2 Online, den packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes. Und das ist auch eine gute Überleitung zu dem Bereich der Bildungsarbeit, aus dem ich ja komme. Und du hast vorhin auch schon den politischen Handabdruck erwähnt. Wir versuchen ja, Menschen dazu zu motivieren, sich zu engagieren, tatsächlich politisch oder auch einfach strukturverändernd zu engagieren. Das heißt, der Hinweis, weniger zu duschen, der bringt jetzt vielleicht nicht allzu viel an Strukturveränderungen, ist vielleicht auch ein Faktor, dass man natürlich mit der Energie gut haushalten sollte und sie nicht verschwenden sollte. Aber wichtiger ist ja, eben Strukturen zu verändern. Und das, was du gerade gesagt hast, ist schon mal ein sehr guter Tipp. Hast du vielleicht noch andere Tipps, was Leute machen können, die sich engagieren wollen für eine Wärmewende, die wirklich die Wärmewende anschubsen möchten?
Ja, definitiv. Also zum einen vielleicht so als Vorwort, was du so beschreibst mit, natürlich können wir jetzt im Winter weniger heiß duschen, kürzer duschen. Also man kann so seine individuellen Lösungsmöglichkeiten sich versuchen zusammenzuschustern, aber das ist im Grunde genommen das, was unsere Politik, wenn ich den Vergleich ziehen darf, auch gerade macht, so eine Art Krisenmanagement, also irgendwelche Energiepreisbremsen sich überlegen, damit Gas und Öl und Kohle jetzt doch nicht so teuer werden, weil wir in diesen Abhängigkeiten drin stecken. Aber es ist keine Krisenbewältigung. Und um Krisenbewältigungsstrategien wirklich etwas zu verändern und sich mittelfristig und langfristig zu lösen aus diesen Abhängigkeiten, auch ich individuell, brauche es die Bereitschaft, Infrastrukturen zu verändern. Und das gelingt meistens nur im Zusammenspiel mit der Politik, mit neuen Gesetzen. Wir leiden daran, dass wir uns in ein Mobilitätssystem verstrickt haben, was mich angewiesen macht auf ein Auto, auf ein PKW. Und natürlich kann ich mir individuell überlegen, ja, ich versuche mal ein bisschen weniger PKW zu fahren. Aber dahinter liegt im Grunde genommen die Grundidee, mehr Straßen bringt uns mehr Mobilität. Das heißt, wir müssen das politisch verändern und so auch im Gebäudebereich. Da kann sich jeder individuell versuchen abzustrampeln. Was wir brauchen, sind große, neue infrastrukturelle Veränderungen. Das heißt, ich muss mich politisch dafür engagieren, dass in einer Demokratie politische Entscheidungen getroffen werden, die das große Ganze verändern. Und im Grunde genommen habe ich so ein bisschen gelernt innerhalb von Germanwatch und von meinem BNE-Team, der politische Handabdruck zählt. Also das heißt, ich muss genau das sehen, dass ich nicht darauf angewiesen bin, alles individuell aufgrund meines Lebensstils zu lösen, sondern ich muss in einer Demokratie und als Bürger, und das ist auch ein Stück weit Bürgerverantwortung, Demokratie zu leben, mich auch ein Stück weit politisch engagieren, darüber sprechen. Warum spreche ich nicht mit meinen Handwerkern, mit meinen Finanzinstituten, Bausparkassen über all das, mit meinen örtlichen MdBs, mit örtlichen Ansprechpartnern von Parteien, mit den kommunalen Vertretern? Und wenn ich diesen Podcast gehört habe, dann versuche ich ein Stück weit zu transportieren, hey, es gibt da doch ganz viele Ideen, warum setzen die sich nicht durch? Und ich kann sie in Verbindung setzen, ich kann ihnen da auch mal was zeigen und ich nehme mal was mit in dieses Gespräch. Und ich dränge im Grunde genommen meinen Bundestagsabgeordneten hier vor Ort, warum werden Förderprogramme so gestrickt, dass sie wie eine Gießkanne auch diejenigen befördert, die eigentlich genug Einkommen und Vermögen haben, um ihr Haus jetzt zu modernisieren? Warum wird es nicht zielgerichtet auf die vulnerablen Gruppen zugeschnitten? Was sagt Ihre Fraktion dazu? Was hat sie da verändert? Also es gibt so viele Möglichkeiten. Ich bin mit 16 Jahren, habe ich angefangen, mich parteipolitisch zu engagieren. Damals ging es auch um Migrationspolitik. Damals war man noch so intelligent und hat gesagt, die beste Migrationspolitik ist, Fluchtursachen zu bekämpfen. Heutzutage wird nur noch darüber gesprochen, wie können wir unsere Grenzen so schützen, dass weniger Menschen hier sind. Aber dass wir im Grunde dafür verantwortlich sind, für die Fluchtursachen, dass die Menschen überhaupt erst auf die Idee kommen, zu flüchten aus den Lebensräumen und was das mit uns zu tun hat, die Frage stellt sich schon gar keiner mehr. Also so unterkomplex ist die Debatte mittlerweile auch in der Parteienlandschaft geworden, dass keiner mehr an den Ursachen, an der Bewältigung von Krisen wirklich ansetzt. Und da ein offenes, waches Auge, ein Bürger zu sein, der sagt, ich bin daran interessiert, dass nicht immer nur Krisen gemanagt werden, sondern dass wir uns endlich loslösen von diesen fossilen Abhängigkeiten, die uns Kriege bescheren, die uns zu hohe Kosten, Lebenshaltungskosten bescheren, die uns im Grunde Abhängigkeiten zu Autokratien bringen, wo wir deren Waffenarsenal mitfinanzieren, dadurch, dass ich mein Haus wärmen möchte. Das will ich alles nicht mehr. Ich will Energieautarkie, ich will erneuerbare Energien. Ich will, dass der Staat mich unterstützt, ein Stück weit, dass ich diese erneuerbaren Energien in meinem Haus nutze.
Kai, zum Abschluss würden wir dir gerne noch eine persönlichere Frage stellen. Wir haben die Frage hier auch im Podcast schon häufiger gestellt. Wir leben in Zeiten von multiplen Krisen. Die Klimakrise ist nur eine davon, aber gerade bei der Klimakrise läuft uns langsam die Zeit davon. Du bist sehr engagiert, so wie eigentlich alle bei German Watch, aber beschäftigst dich auch mit sehr komplexen Themen. Was gibt dir Hoffnung? Was macht dir Hoffnung in diesen Zeiten?
Ich finde schon mal schön, dass du mich nach Hoffnung fragst und nicht, was gibt dir Optimismus? Also ich will ehrlich sein, auch in diesem Podcast. Ich bin jetzt schon so lange an diesen Themen dran und es wiederholen sich alle 10 Jahre die gleichen Fragen. Und ich frage mich manchmal, warum hängen wir immer noch in dieser Fragestellung drin? Warum sind wir nicht als das große Schöpfungsprojekt und weil wir uns so intelligent halten, nicht viel intelligenter als so viele andere Lebewesen auf diesem Planeten. Insofern habe ich meinen Optimismus ein Stück weit irgendwann an den Nagel gehängt und habe auf das Prinzip Hoffnung umgestellt. Also der große Unterschied ist, wenn ich Optimist bin, weiß ich, es wird alles gut ausgehen. Das weiß ich leider nicht. Aber mich trägt dieses Konzept Hoffnung, deshalb bin ich froh, dass du mich danach fragst, weil ich weiß, dass das, was ich mache, dieses Engagement, diesen politischen Handabdruck, den ich glücklicherweise hauptamtlich ausüben darf, dass das das Richtige ist. Also dass ich schon mal was Richtiges mache. Und ich darf die Hoffnung haben, dass nicht andauernd, ich verwende immer das Bild von diesen Schwänen, dass andauernd ein schwarzer Schwan, wie zum Beispiel 9/11 oder jetzt der Hamas-Angriff in Israel, dass sowas um die Ecke der Weltgeschichte kommt, sondern dass auf einmal andere schwarze Schwäne auftauchen, wie zum Beispiel ein 16-jähriges Mädchen, was ein Pappschild vor dem schwedischen Parlament aufrechterhält und eine globale Jugendbewegung anstößt. Oder wer hätte es Anfang 1989 für möglich gehalten, als das 100-jährige Bestehen der DDR vorausgesagt worden ist, dass ein paar Monate später die Mauer fällt und wir eine Wiedervereinigung bekommen. Also es gibt schwarze Schwäne, die ich nicht voraussehen kann. Also das ist das Bild vom schwarzen Schwan. Wir sind weiße Schwäne gewöhnt. Schwarze Schwäne sind auf einmal Dinge, die wir nicht voraussehen können, die auf einmal um die Ecke kommen und uns überraschen. Ah, sowas gibt's auch. Und wir dürfen die Hoffnung haben, dass solche positiven Schwäne, die halte ich mir immer vor Augen, wenn ich mal wieder in so einer blauen Stunde bin und verzage, es kann was passieren. Und das habe ich manchmal nicht in meiner Hand, aber ich darf darauf hoffen. Und was ich nur das Gefühl haben muss, dass das, was ich gerade mache, Sinn hat, dass es in so einem großen Ganzen aufgehen könnte. Und das sehe ich. Ich sehe auch viele, damit möchte ich eigentlich enden, positive Entwicklung. Ich habe gerade miterleben dürfen, wie solche Energiedienstleister, von denen wir hier die ganze Zeit sprechen, in Hamburg einer Familie dabei geholfen haben, weil sie einfach mal ausprobieren wollten, funktioniert das eigentlich? Ist das zu ambitioniert, was wir von diesen Menschen verlangen? Die haben eine Doppelhaushälfte, die in den 60er Jahren gebaut worden ist, innerhalb von 22 Tagen komplett klimaneutral gestellt und hochmodernisiert auf einen 70 kW Standard. Das heißt, dieses Gebäude verbraucht mehr als 2/3 weniger Energie und ist jetzt mit einer Wärmepumpe ausgestattet, mit einer modernen Photovoltaikanlage. Innerhalb von 22 Tagen haben die diese Sprinter-Baustelle durchorganisiert und haben damit gezeigt, wir können das, wenn wir denn wollen und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wenn wir wirklich mehr Beschäftigung organisieren, wenn wir die Baustellen gut aufeinander abstimmen, dann kann uns das gelingen, dieses Wirtschaftswunder zu organisieren und noch nicht mal den Leuten viel Zeit zu rauben in großen Baustellen, sondern wir machen daraus eine Sprinterbaustelle. Und jetzt wird eben halt überlegt, wie kann man sowas seriell, also skalierbar machen für dieses große Projekt Wärmewende. Und das macht mir Hoffnung, dass sowas gelingt.
Das ist ein tolles Beispiel. Man sollte auch nicht unterschätzen, was für einen Effekt so ein Vorreiterbeispiel hat. Also dass dieses Abgucken, dieses plastisch machen, begreifbar machen, dass sowas funktioniert und dass es halt auch wirklich gut laufen kann. Das ist total wichtig und da schauen sich ganz viele Leute auch was davon ab. Ich danke dir, Kai, für dieses aufschlussreiche und auch sehr persönliche Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Mein Blick auf schwarze Schwäne hat sich auch nochmal verändert. Und was ich vor allen Dingen so mitnehme, was so hängen geblieben ist, ist diese Gemeinschaftsaufgabe Klimaschutz. Also sowohl was dieses Zusammenspiel von Bund, Länder, kommunaler Ebene angeht, aber eben auch, dass es wirklich ein Gemeinschaftswerk ist, eine Gemeinschaftsaufgabe ist und das auch viel mit Vertrauen zu tun hat, viel mit Kommunikation. Und klar braucht man auch das Geld, aber ja, es braucht auch diesen positiven Blick auf die Chancen, die das Ganze hat und damit ja rauszugehen und darüber zu sprechen und Leute zu finden, die ja mit aufspringen und diese Chancen einfach sehen, die darin stecken. Christian, was nimmst du mit aus dem Gespräch?
Ja, das hätte ich jetzt auch angebracht und vor allem auch, dass am Ende alle davon profitieren können. Also, dass wenn alle zusammenarbeiten, der Finanzmarkt noch und EnergiedienstleisterInnen, dass da dann noch wirklich was entstehen kann in der Wärmewende, wo am Ende alle die positiven Effekte spüren. Und wir müssen ab jetzt anfangen, schwarze Schwäne positiver zu konnotieren. Vielleicht ist der Podcast jetzt auch dafür ein Auftakt. Kai, vielen Dank für deine Zeit und dieses sehr ausführliche Interview. Wirklich toll. Wir haben viel mitgenommen. Vielen Dank.
Ich bedanke mich. Das war auch mir eine große Freude.
Und alles, was wir jetzt noch nicht vorstellen konnten, verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Publikationen, du hast es an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt, finden sich dann in den Beschreibungstexten, sind verlinkt, kann dort nochmal nachgelesen werden. Hört euch außerdem gerne unsere anderen Folgen des Podcasts Zukunftsfähig an, sowohl die Folgen jetzt in der aktuellen Reihe zum Thema sozial gerechte Transformation, aber gerne auch unsere anderen Podcast-Reihen. Abschließend noch ein Hinweis, diese Podcast-Folge und diese ganze Podcast-Reihe wurde gefördert durch Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie durch die Postcode-Lotterie.